Wir gehen in der Apostelgeschichte weiter. Wir werden lernen etwas von den Jüngern aus Jerusalem, auch insbesondere von dem Philippus, einem der 7 Diakone. Und ich gehe mit euch einfach die Verse durch. Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 25. Ich denke, das schaffen wir heute. Und zum Schluss möchte ich anbieten, werde ich für euch alle beten, werde einladen dazu, so wie jeder das für sich selber will, aber dass wir um die Erfüllung, Neuerfüllung, aber vielleicht auch erstmals erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Denn das ist ein zentraler Punkt in diesem Text. Wir hatten die Steinigung des Stephanus gesehen und Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. So fängt das 8. Kapitel an. Der Paulus ist er noch nicht. Er ist immer noch der Saulus. Ja, mit diesem Namensspiel kann man ein bisschen so den alten Menschen und den neuen Menschen einfach verdeutlichen. Aber hier sehen wir den alten Menschen, diesen Saulus, der völlig überzeugt ist, vielleicht guten Glaubens ist. Er handelt im Auftrag Gottes, des Gottes Israels, wenn er diese Gemeinde zerstört, wenn er diese Menschen verfolgt, umbringen lässt. Das ist der alte Paulus. Ja. Und wir werden ihn später noch kennenlernen in dem neuen Menschen, aber das ist der Unterschied, was es ausmacht, ob du Jesus Christus gehörst oder nicht. Das ist, was wir Bekehrung nennen oder grundlegende Umkehr. So verändert Gott jeden von uns. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich Jesus gehöre und Gott in deinem Leben wirkt mit seinem Geist und einen neuen Menschen in dir gestaltet oder ob ich ohne Jesus lebe. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Mit der Steinigung des Stephanus war sozusagen die Barriere gebrochen. Die Menschen waren genug aufgehetzt, ja, von den hohen Priestern und einigen um ihnen herum. Und solche Anhänger wie der Saulus, ja, die waren ja eng mit den hohen Priestern, das schreibt der Paulus später mal in einem Brief. Und ja, wenn du die Menschen genug Lügen erzählst, irgendwann glauben sie es und fangen an, verrückt zu werden. Ja. Das erleben wir heute ja auch, ne? Und dann ist es nimmer schwierig zu sagen, jetzt machen wir die alle nieder. Ja. Das war dann sozusagen die erste Verfolgungswelle, die von zentraler politischer und religiöser Stelle in Jerusalem über die Gemeinde hinwegging. Vorher waren so einzelne Attacken. Aber jetzt ist es der Dammbruch. viele, es heißt zwar alle außer den Aposteln, aber dieses alle bedeutet nicht unbedingt, dass es jeder aus der Gemeinde war, die jetzt in die Umgebung geflohen sind. Es waren viele, das werden wir noch sehen, dass das wirklich viele bedeutet, aber nicht alle, verließen Jerusalem zwangsmäßig, um der Verfolgung einigermaßen zu entgehen. Und die Apostel blieben in Jerusalem. Warum blieben sie dort? Um die Restgemeinde weiterzuleiten und zu hüten. Ja, weil eben doch noch ein ganzer Schwung auch dort geblieben ist. Ich stelle mir vor, wahrscheinlich vor allem die ältere Generation, ja, die vielleicht nicht mehr so fliehen konnte. Aber wir sehen hier, Verfolgung von außen kann eine Ortsgemeinde schon zerstören. Und das ist leider x-mal in der Geschichte der Gemeinde bis auf den heutigen Tag auch passiert. Aber die schlimmere Sache ist die innere Sünde in der Gemeinde. Die zerstört Gemeinde viel schneller und viel radikaler als die äußere Sünde. Denn Verfolgung ist auch Sünde. Ja. Diese Menschen müssen auch Rechenschaft ablegen irgendwann. Aber ich sage das deswegen, dass Gemeinden zerstört worden sind, auch von außen, weil gelegentlich habe ich schon auf meinem Weg als Pastor immer wieder gehört, wir brauchen mehr Druck, mehr Verfolgung, dann wird die Gemeinde besser, ja, dann hält sie besser zusammen. Ich habe immer gesagt, das ist Schrott. Ja, das ist Käse, so eine Meinung. Das stimmt nämlich einfach nicht. Druck und Verfolgung, da wird die Gemeinde nur dann stärker, wenn sie vorher schon stark ist. Wenn sie vorher, was du vorher lebst, das lebst du nachher auch. Und Druck allein macht nichts besser. Wer uns besser macht, ist der Heilige Geist. Aber nicht Druck und Verfolgung und Gewalt. Also setzt man nicht aufs falsche Pferd. Ja? Wir brauchen nicht uns wünschen, dass Druck entsteht und Verfolgung. Ja, das ist ein bisschen so, weiß auch nicht, Masochismus oder keine Ahnung, was da für innere Sichtweise dahinter steht, jedenfalls keine gesunde. Es bestatteten, Vers 2, es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Hier ist nicht gesagt, dass es Brüder und Schwestern waren, die ihn bestattet haben. Lukas sagt ausdrücklich, es waren gottesfürchtige Männer, ganz offensichtlich auch nicht die Apostel, ja. Wahrscheinlich war es wegen der Verfolgung so schwierig, öffentlich aufzutreten, dass die nicht einmal den Stephanus selber bestatten konnten. Aber da gab es Männer, natürlich auch Frauen, aber in dem Fall Männer, die die Gemeinde gesehen haben, die gesehen haben, hey, das ist völlig okay, was die machen, das ist gut, was die machen. Aber sie haben noch nicht zur Gemeinde gehört. Vielleicht in ihrem Herzen schon. Vielleicht waren sie so Nikodemuse. Ja? So, ja, wir sehen schon, dass du von Gott gesandt bist. Ja? Aber so ganz offiziell, öffentlich mich zu dir bekennen, das traue ich noch nicht so ganz, ja? Weil das bringt ja auch Nachteile. Ja? Schließlich bin ich im Hohen Rat und was werden die anderen sagen? Ja? Und so weiter. Kennen wir doch alle, oder? Auf kleiner und großer Ebene. Sich zu Jesus öffentlich zu bekennen, ist vielleicht ebenso, je schwieriger, je höher du irgendwo öffentlich wirksam bist. Ja. Kann mich gut erinnern, einige unter euch können sich vielleicht an den Hans Apel erinnern, war mehrere Jahre Verteidigungsminister. Kennt jemand den Namen? Ja, okay, Hans Apel. war übrigens ein wirklich wiedergeborener, geisterfüllter Mann. Ja, einer der wenigen, der sich in diesen obersten Reihen ab und zu doch tummelt. Und der hat sich öffentlich auch zu Jesus bekennen trauen. Und einmal hat er erzählt, dass der Helmut Schmidt ihn richtig beleidigt hat, wegen seinem Glauben an Jesus. Ja. Es lächerlich gemacht hat, ja. Wie man sowas Dummes sozusagen glauben kann. Ja. Helmut Schmidt hat auch gute Seiten gehabt, aber er war ganz bestimmt kein Anhänger von Jesus. Ja. Und so geht es manchen. Aber die haben sich dann raustreten trauen, diese Männer, und haben gesagt, den Stephanus, das ist ein guter Mann, ja, den werden wir jetzt bestatten. Den werden wir nicht einfach liegen lassen da. Und so hat auch Gott auf diesem Weg für den Leichnam von dem Stephanus gesorgt. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören. Vers 3. Der hat sich die Mühe gemacht. Sicher war der nicht alleine. Der hatte einen Trupp Leute gestellt von den hohen Priestern. Ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Daran sehen wir schon, da waren noch mehr in Jerusalem. Also die waren nicht alle in dem Sinne, alle geflohen aus Jerusalem, sondern da waren noch welche, die man noch verfolgen konnte und die der Paulus auch versucht hat aufzuspüren. Ja, wir sehen hier das Ziel Satans, die Gemeinde zu zerstören. Und Saulus ist ein Werkzeug von ihm. Warum will denn Satan die Gemeinde immer zerstören? Einfach weil sie ein Zeugnis ist für Jesus, den Sohn Gottes, für den lebendigen Gott. Und Satan will nicht, dass die Menschen Gott kennenlernen können. Ja, er will, dass wir in Lüge und Verirrung unser Dasein fristen, ja, in der Irre herumlaufen, ja, unser Leben letztlich zerstört wird. Jesus sagte selber mal, der Teufel hat nur ein Ziel, zu schlachten und zu zerstören. Der meint es nicht so viel gut mit dir und mit mir, nicht so viel. Und deswegen soll die Gemeinde und soll auch Israel, weil Israel trotz aller Hinfälligkeit ein Zeugnis für den lebendigen Gott ist, zerstört werden. Ja, der Saulus ging von Haus zu Haus. Woher wusste der, in welche Häuser er gehen sollte? Ja, kann man natürlich systematisch machen, kann man in jedes Haus gehen, kann gucken, ja, woran erkennt man die Christen? Ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass auch damals halt einfach Leute gab, die denunziert haben. Ja. Es ist immer erschreckend, das zu sehen. Ja, haben wir ja auch schon erlebt in den letzten 2 Jahren. Ja. Ach, da trägt jemand in die Maske richtig. Ja. Muss ich gleich melden in der Schule. Ja. Schüler sind so instruiert worden, ihre Mitschüler bei den Lehrern zu denunzieren. Ja. Hat man natürlich nicht denunzieren genannt, ja, sondern du musst mithelfen, damit wir alle gesund bleiben. Ja. Ja. Furchtbares Verhalten ist das. Ja, wir haben es ja unten in unserem Hof selber erlebt, wie unsere Jugend dort, die Ranger, Hof aufgeräumt haben. Ja, kam die Polizei. Ja, die wusste natürlich nicht, dass unsere Jugendlichen da den Hof sauber machen und so weiter. Ist natürlich denunziert worden. Ja. Waren aber 2 Nette, die gesehen haben, wie harmlos das Ganze ist, ja, im Freien draußen. Aber denunzieren, das ist auch ein Teil des alten Menschen. Ja. Manche machen sich dadurch vielleicht groß, denken, wie wichtig sie sind, oder ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Oder ja. Aber wird es auch damals gegeben haben, denn es war ja Christen verstecken sich ja normalerweise nicht. Sie wollen ja Zeugnis sein für Jesus, für ihre Nachbarn. Und so wissen die Leute, wo man Christen antrifft. Und auf der anderen Seite, diese Verfolgung, die der Saulus durchgeführt hat und auch viele andere, ja, die haben ständig sozusagen, sind die Jesus begegnet in diesen Menschen, die sie verfolgt haben. Die haben ständig das Evangelium gelebt bekommen durch das Verhalten von den Jüngern Jesu, wie die sich verhalten haben in der Verfolgung. Was ich kurz mal angedeutet habe, also der Saulus, der ist nicht so gerettet worden, zack, vom Himmel herunter und fertig war der neue Paulus, ja. Sondern der hat das Evangelium mit vielen Facetten kennengelernt vorher. Saulus hört und sieht vor allem Zeugen von Jesus und ihr Leben und erlebt dadurch Verkündigung in intensiver Weise. Aber der Saulus von sich aus, der hat das Ziel, diese Menschen ins Gefängnis zu bringen und dann werden sie letztlich gefragt, ob sie eben leugnen, diesen Messias, diesen falschen Messias, ja, aus deren Sicht, oder eben den Tod. Diese Wahl hatten sie dann. Ist später im, so hat nicht sehr lange gedauert, das Römische Reich diese Praxis auch immer wieder durchexerziert. Ja. Entweder du leugnest oder du stirbst. Das, ja, sind so die Wege dann. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Jetzt sind die schon wirklich, also ich meine, wenn du dein Haus verlassen musst, in die Umgebung fliehen musst, da vergessen die ihren Jesus nicht. Also, die sind mir Vorbild. Und die predigen immer noch. Halleluja. Jetzt sind es aber die einfachen Gläubigen, das sind nicht die Apostel, das sind auch nicht die sieben Diakone. Das sind die einfachen Gläubigen, die zerstreut werden, die fliehen und sie predigen das Wort. Das Wort von Jesus, dass er der Messias ist. Die waren es in Jerusalem schon gewohnt. Zu guten Zeiten waren sie Zeugen für Jesus. Und wenn sie jetzt vertrieben werden, dann sind sie es auch weiter. Das, was wir in einfachen Zeiten leben, das leben wir auch nachher. So ist es. Ja, wo, ich habe mich gefragt, wo schlafen die dann und was essen die dann? Ist ja wirklich eine schwierige Situation. Also, ich vermute, die haben einfach bei den neuen Gläubigen. Die, die zum Glauben kamen, die waren gleich gastfreundlich. Und da haben sie Unterschlupf bekommen für, weiß auch nicht, wie lange sie da unterwegs dann waren, bis sie wieder irgendwann nach Jerusalem zurückkehren konnten, die Verfolgungswelle abgeflacht ist. Aber sie haben ja irgendwo einen Platz gebraucht, ja. Sie haben irgendwas zu essen gebraucht. Und ich bin überzeugt, das haben die bei neuen Gläubigen, denen sie das Wort verkündigt haben, dann bekommen. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Er verkündigt Christus, also den Messias. Den Samaritern, denen kann man den Messias verkündigen. Warum? Weil die auf ihn auch warten. Die haben nämlich die ersten fünf Bücher der Bibel, 1. bis 5. Mose, anerkannt. Und da steht schon genug vom Messias drin, auch dass er eines Tages kommen wird. Ja. Also, der Philippus knüpft genau dort an, was die Leute kennen und verstehen. Deswegen verkündigt er ihnen einfach den Messias. Der konnte denen sagen, der Messias ist gekommen. Und ich kann euch sagen, wer der Messias ist. Das war für die verständlich. Ja? Deswegen, auf dieser Ebene knüpft er an. Wo knüpfen wir in unserer Umgebung bei den Menschen an, die wir auf Jesus hinweisen möchten? Ich weiß nicht, ob die verstehen, ich verkündige dir den Messias oder den Christus. Wird noch ein paar geben, die mit dem Wort noch etwas verbinden, ja? Aber großer Teil vielleicht ja, ahnungslos, ne? Vielleicht knüpft es da an die Angst, die sie haben. Ja, die, ja, in der die Menschen heute fast fiebrig sind. Ja. Oder es gibt jemanden, der Frieden schaffen kann. Vielleicht sind es die Menschen, die dir nahestehen, wo du dann anknüpfen kannst. Es ist nur einfach wertvoll, auf der Ebene anzuknüpfen, was die Menschen verstehen, wo ihre, versteht ihr, wonach sie fragen und suchen. Ja? Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen aus mit großem Geschrei. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es kam große Freude auf in jener Stadt. Ganz offensichtlich hat Gott offene Herzen geschenkt, offene Türen hier in dieser Stadt in Samarien. Und zusätzlich sehen die Leute da auch noch, was der Philippus für Wunder, für Zeichen wirkt. Jetzt ist er ja kein Apostel, aber Gott wirkt durch ihn auch große Zeichen, wie durch die Apostel. War es nicht beim Stephanus ähnlich? Ja. Also Gott wirkt durch einfache Gläubige und er wirkt durch Diakone und er wirkt durch Apostel. Ja. Gott kann durch alle sein Werk tun. Die Leute sehen diesen Befreiungsdienst, da werden Menschen richtig frei von bösen Geistern. Ja. Und es werden wirklich sichtbare Heilungen durch den Philippus durchgeführt. Ja. Da werden Verkrüppelte einfach plötzlich die Glieder gerade und in Ordnung. Und so ist große Freude in Nazareth. Könnt ihr euch erinnern, als Jesus dort in seiner Heimatstadt gewirkt hat, einige Wunder konnte er tun, ja, aber die waren gar nicht so begeistert. Also, aber die waren begeistert hier. Die haben gesagt, toll, freuen wir uns, ja, dass solche schönen Sachen passieren. Waren offene Herzen. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samarien in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Da gab es also einen Simon, der Zauberei trieb, und zwar in einem großen Maß, der Einfluss hatte auf die gesamte Bevölkerung von dieser Stadt Samaria, den sie schon genannt haben, die Kraft Gottes. Und ich glaube, deswegen hat Gott durch den Philippus gezeigt, was wirklich Kraft Gottes ist. Ja. Deswegen so starke Zeichen und auch, dass unreine Geister ausfahren. Also der Philippus ist sozusagen der Übertrumpf diesen Simon, ich sage jetzt mal in einem hohen Maß. Ja. Die Leute erkennen, wo die Kraft Gottes wirklich ist. Ja. Das ist schon auch ein Grund, warum Gott durch diesen Philippus so stark übernatürlich wirkt. Aber Zauberei, es gibt viele Facetten von Zauberei, ja, macht immer in unserem Herzen den Raum frei für unreine Geister. Immer. Und zwar deswegen, weil Zauberei ist ja etwas, wir möchten, dass etwas bewirkt wird, was nicht möglich ist. Also wir brauchen eine Kraft, wir suchen eine Kraft, die Dinge bewirkt, die eigentlich nicht möglich sind, Menschen unmöglich sind. Und dann suchen wir, und da sind die Facetten ja, unendlich, ja. Aber wir suchen diese übernatürliche Kraft an Gott vorbei, an Jesus vorbei. Und da treffen wir nie auf den lebendigen Gott. Wollen wir ja auch gar nicht. Wir treffen dort immer letztlich auf Satan und satanische untergeordnete Dämonen. Und deswegen ist es auch kein Spiel. Ja. Alle hingen ihm an, deswegen waren auch viele stark besessen von unreinen Geistern, weil es hat, wie gesagt, starken Einfluss gehabt auf die Leute dort und die haben sich auch stark auf diese Zauberei eingelassen. Ja. Sie waren offen für diese übernatürlichen Kräfte, manche würden heute sagen Energien, ja, was auch immer. Wie gesagt, das ist facettenreich. Um frei zu werden davon, braucht es wirklich echte Umkehr, auch ganz bewusst von diesen Sünden, von diesen Wegen, die du vielleicht gegangen bist. Und es betrifft viele Menschen unter uns. Ja, angefangen von Horoskope lesen. Ja, findest in jeder, oder gibt es ja heute nicht mehr Zeitschriften, ja doch, gibt es schon noch, aber jetzt liest man es wahrscheinlich übers Handy. Zu meiner Zeit, so als Jugend, da war das halt in jeder Fernsehzeitschrift und was weiß ich, waren die Horoskope drinnen gestanden. Ja. Damit fängt es schon an. Ja. Aber das kann auch Kartenlegen sein, ja. Handlinien lesen. Ich weiß nicht, da gibt es ja Tischrücken und Gott sei Dank kenne ich mich nicht so gut aus. Ja. Ich bin in den seichten Gefilden da, wenn überhaupt je gewesen. Ja. War wahrscheinlich von meiner Familie her da noch ein ganzes gewisser Schutz da, ja, dass man sonst man den Kindern nicht nahegelegt hat. Ja. Aber wenn du davon betroffen bist, dann möchte ich dir einfach Mut machen, Jesus befreie dich auch davon. Aber es braucht manchmal, dass du dich bewusst davon abkehrst und dass du den Herrn um Vergebung bittest, dass du woanders gesucht hast als bei ihm. Ja. Also das macht auf jeden Fall etwas mit einem Menschen in einem stärkeren Maß als manche andere Sünden, weil wir eben ganz, ganz bewusst eine andere Kraft suchen. Ja. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Also Philippus hat gepredigt, das Reich Gottes, er hat gesagt, lasst euch ganz auf Gott ein, unterstellt euch ihm. Und es bedeutet auch, dass er seinen Messias, den er gesandt hat, Jesus Christus, annimmt als den Herrn. Er ist der König in diesem Reich. und lebt in der Nachfolge von Jesus. Halte die Gebote und nehmt auch das Wort Gottes ganz an. Ja, die ganze Heilige Schrift, das gehört sicher auch dazu. Und das bedeutet auch, wenn du im Reich Gottes, wenn du da reingehst und hineingeboren wirst, dann musst du dich abkehren von jedem anderen Reich. Dann musst du dich abkehren auch von Zauberei. Das gehört da ganz sicher mit dazu, ja, was Philippus dargelegt hat. Und der Name Jesu Christi, den er verkündigt hat, wie gesagt, der ist ja der König von diesem Reich Gottes. Er ist aber auch der Weg zu Gott. Wir kommen zu Gott, dem lebendigen Schöpfer von Himmel und Erde und von dir, nur durch Jesus Christus. Wir kommen nicht durch irgendwelche magischen Dinge irgendwo zum lebendigen Gott. Da kommen wir immer in Satans Reich, nie in Gottes Reich. Er, Jesus, befreit und vergibt deine Sünden. Das hat er ihnen klar dargelegt. Und deswegen sind auch Dämonen ausgefahren. Und ihm allein müssen wir nachfolgen. Das hat Philippus ihnen verkündigt. Und daraufhin haben viele reagiert und haben gesagt, ja, dann will ich diesem Jesus gehören und ich will auch wirklich reingewaschen werden von meinen Sünden. Deswegen lasse ich mich untertauchen im Wasser. Wir nennen das Taufe. Das Wort Taufe ist bei uns so verkrüppelt, schade drum. Aber wir denken oft da nicht, es geht um ein Reinigungsbad. Das ist Taufe. Ja. Mir werden die Sünden abgewaschen. Ich werde wirklich gerecht gemacht durch das Blut Jesu. Das ist Taufe. Sie ließen sich taufen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und mächtigen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Dieser Simon wurde gläubig, Fragezeichen. Ja, er ließ sich sogar taufen. Er hat ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus abgelegt in der Taufe. Und wollte sich auch reinwaschen lassen. Aber wir sehen schon, es kann auch einem Philippus mal was schiefgehen. Ganz offensichtlich, ja. Wir können halt nie jemand ins Herz gucken, das kann nur Gott. Also es kann auch sein, dass man mal jemand tauft, der im Herzen eigentlich nicht wirklich umgekehrt ist, der Jesus nicht gehört, das kann dir passieren. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Deswegen möchte ich auch nachher einfach von hier aus beten, für jeden, der das möchte. Wer informierte denn die Apostel? Ich glaube, Smartphone gab es noch nicht. Aber woher wussten die Apostel, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte? Ich glaube, der Philippus war einfach nicht allein. Er wird zwar genannt, weil er sozusagen der Führer von dem ganzen Team war, aber er war bestimmt nicht allein. Und da sind bestimmt welche von seinem Team nach Jerusalem gelaufen und haben gesagt, hey, in Samarien haben sich so und so viele taufen lassen, haben sich zu Jesus bekehrt, aber sie sind noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was mir auffällt, seltsamerweise auch hier, die Apostel wirken als Team. Ich bin manchmal doch erstaunt, wenn ich in der Bibel lese, wie mir dann manche Sachen wieder auffallen, die mir so nicht aufgefallen sind. Aber die 12 haben zusammen entschieden, klar, dann müssen wir nach Samarien, ja, dann müssen wir den Philippus unterstützen, müssen dort mithelfen, ja, und müssen auch gucken, dass die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann senden die 12 den Petrus und den Johannes. Finde ich erstaunlich, muss ich sagen. Und die 2, die gehen, Petrus und Johannes, wir denken immer nur, der Petrus hat sozusagen diesen Auftrag bekommen, ja, von Jesus, du bist der Fels und so. Aber den haben alle 12 bekommen. Ja. Aber der Petrus eben soll vorangehen, als allererstes. Ja. Wir sehen ja auch, dass die 12 sind dann in Neuen Jerusalem die 12 Grundsteine, alle 12. Ja, nicht nur der Petrus. Daran sehen wir schon, dass sie alle diesen Auftrag hatten, hatten sie ja auch. Ja. Und sie haben den auch gelebt. Sie gehen also nach Samarien, die beiden. Und was für mich dann wieder überraschend ist, die können sehen, dass die den Heiligen Geist noch nicht haben. Also kann man irgendwie doch unterscheiden, dass jemand den Heiligen Geist hat oder nicht hat. Obwohl die gläubig geworden sind, sagt Lukas, obwohl die getauft worden sind, sehen die Apostel und sieht auch der Philippus und sehen die anderen, die aus Jerusalem kamen, die haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Ja, wie kann man das sehen? Es ist einfach ein Unterschied. Ja. Dankeschön. An anderer Stelle wird uns berichtet, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, dann ist in ihnen etwas passiert. Sie haben angefangen, von innen heraus Gott zu loben. Sie haben diesen Gott plötzlich loben können und sie konnten von innen heraus beten in neuen Sprachen. Und dieses in neuen Sprachen beten ist nicht die wichtigste Gabe, aber sie ist die, die als erste sichtbar wird und das Lob Gottes auch. Also diese Beziehung, die der Heilige Geist dann sozusagen aus dem Herzen hervorbringt zum lebendigen Gott. Die anderen Gaben folgen dann, wenn man sozusagen anfängt zu dienen, weil es in der Regel Dienstgaben sind. Aber diese Beziehungsgabe, die wird gleich offenbar. Wir fangen an, Gott zu loben. Und wir beten ihn an. Ja. Und wir beten auch miteinander. Ja. Plötzlich ist einem das einfach ein Bedürfnis oder auch möglich überhaupt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Als ich gläubig geworden bin mit 18 Jahren, ich bin aus dem Zimmer herausgegangen, in dem ich war, in dem mich der Heilige Geist erfüllt hat. Als ich habe in meinem Herzen einfach Jesus angenommen. Ich wusste nicht, dass man sich dann taufen lässt. Das hat mir ja noch kein Mensch erklärt. Ja, ich war ja als Baby sozusagen, ja, hat man mir gesagt. Deswegen war das für mich noch überhaupt keine Frage. Da bist du noch gar nicht sozusagen auf biblischem Niveau. Aber ich konnte an demselben Tag in einem kleinen Kreis mit 2, 3 anderen Gebetsgemeinschaft haben, das hätte ich vorher nicht gekonnt. Da wäre ich war bei Gebetsgemeinschaften so in einem kleinen Kreis dabei gesessen und habe mir immer gedacht, wie die beten. Ja. Aber ich habe nicht gebetet, weil ich konnte es nicht. So, weißt, ich hätte schon was formulieren können, wenn du einigermaßen geschickt bist, kannst schon was formulieren, so. Aber du merkst, es ist so indirekt dann, ne? Aber dann war das für mich einfach, weil ich habe jetzt plötzlich diesen Jesus gekannt aus dem Herzen heraus. Das ist, was der Heilige Geist zuallererst wirkt, diese Beziehung zu ihm und dass wir Gott kennen und loben und in neuen Sprachen beten. Bei mir war das nicht gleich in neuen Sprachen beten, ich wusste nicht einmal, dass das gibt. Ja, das war für mich, wenn es mir das gesagt hätte, das hätte mich völlig durcheinander gebracht wahrscheinlich. Nee, ich habe das einige Monate später, glaube ich, das erste Mal irgendwie von anderen Gläubigen gehört. Man kann in neuen Sprachen beten. Ich habe mir gedacht, ja, dann will ich das auch, ja. Weil der Heilige Geist in einem den Wunsch dann weckt. Und das habe ich aber erst ein paar Monate später dann ganz zaghaft angefangen, ja. Wir sind da irgendwie, oder ich jedenfalls bin da wahrscheinlich nicht so einfach gestrickt, dass ich da das leicht anfange und übernehme. Ja. Das war erst noch ein Rechtsgestotterer. Ne. Und wie ich da reingekommen bin, es hat schon einiges an Zeit gebraucht. Aber irgendwann fängt man halt damit an. Ich habe mit jemand anders gebetet, der hat gesagt, du, so, das kannst du auch. Ja, und irgendwann habe ich es halt für mich selber dann angefangen. Ist auch ein bisschen komisch, ja. Geniert man sich vielleicht am Anfang, ja, und so. So ist halt mir gegangen. Vielleicht kennst du das auch, oder vielleicht sagst du, hast du auch gesagt, ach, wunderbar, zack, losgelegt. Ja. Wir sind ja da auch verschieden, ne? Es gab sozusagen, und mit dem Gedanken schließe ich jetzt, ich habe meine 25 Verse nicht geschafft, müssen wir das nächste Mal weitermachen, aber warum ist gerade in Samarien diese Situation so seltsam? Die werden gläubig, lassen sich taufen und werden nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das hat schon was auch mit Samarien zu tun. Das ist sozusagen vielleicht auch nicht die normale Situation. Ja. Samarien und die Juden, die waren in Konkurrenz. Ja. Die waren in geistlicher Feindschaft, wenn man so will. Und die haben sich auch gegenseitig nicht sehr lieb gehabt. Ja. Ich sage es mal so ganz einfach. Ja. Manche Juden, das war üblich eigentlich, es war ein ungeschriebenes Gesetz, ja, durch die Gegend von Samarien läuft man nicht. Da machst du einen Bogen an der Küste entlang oder durchs Jordantal, damit du ja nicht da in die Gegend von denen kommst. Ja. Und aber die Samariter, die mussten lernen, das Heil kommt von den Juden. Und das Heil kommt von dem jüdischen Messias, Jesus. Das mussten die akzeptieren lernen. Deswegen hat Gott es so geführt, dass die Apostel dorthin gehen mussten und ihnen die Hände auflegen. Und wer die Hände auflegt, ist größer als der, der gesegnet wird. Und das war für die Samariter eine Demütigung. Eine gesunde Demütigung zur Wahrheit hin. Ja, sie mussten verstehen, die erste Gemeinde, messianische Gemeinde, ist eben Jerusalem und nicht Samaria. Wir sind nachrangig. Ja, und wir in Sen sind auch nachrangig. Ja. Aber wir gehören zum selben Leib Christi, die Samariter auch. Aber wir müssen anerkennen, das Heil kommt aus Jerusalem. Dort ist der wahre Gott. Ja. Und das ist die Muttergemeinde, wenn wir den Begriff überhaupt verwenden wollen. Aber Jerusalem und nicht Samarien ist sozusagen Gottes Zentrum. Ja. Deswegen diese besondere Abfolge, dass die Apostel da unbedingt hingehen mussten. Damit hat Gott klargestellt, wo die geistliche Autorität herkommt, durch die Zwölf. Sie sind die Augenzeugen, sie sind die Apostel Jesu Christi. Und sie haben die Hände aufgelegt und die haben dann den Heiligen Geist empfangen, indem sie einfach Gott gelobt haben. Das ist jetzt nicht ausdrücklich erwähnt, aber das ist eben das Erste, was Gott wirkt, dass in unserem Herzen Gott bekannt wird und wir Gott loben. Amen. Ich möchte euch noch einladen, dass wir einfach den Heiligen Geist in unseren Herzen Raum geben. Ich lade euch ein, dass wir alle aufstehen und um dem Heiligen Geist Raum zu geben in deinem Herzen, ist einfach nur, dass du Jesus als deinen Herrn und König, dass er dein Herr ist. Das in deinem Herzen klar zu machen, das reicht, dass der Heilige Geist Raum gewinnt und dich erfüllt. Und für die, die längst mit dem Herrn unterwegs sind, vielleicht einfach, dass du sagst, Herr, ich möchte immer neu und auch jetzt neu mit deinem Heiligen Geist erfüllt werden. Der Herr ist ein Gott, der schenkt. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du alles vorbereitet hast durch Jesus Christus, dass wir vor dir gerecht sind durch das Blut Jesu. Danke, dass dich jeder annehmen kann als Herrn, als Erlöser von seinen Sünden und dass du uns dadurch rein machst, dass der Heilige Geist Raum in uns nehmen kann. Und ich bitte dich, dass du Menschen, die dich noch nicht als Herrn angenommen haben, dass du sie führst und dass sie dich annehmen als Erlöser, dass du sie mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Und uns, die wir schon auf dem Weg sind, Herr, wir brauchen immer wieder und gerade auch in diesen Zeiten neu die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. Und dass du auch da, wo wir Sachen mit Zauberei hatten, Herr, dass du auch das offenbar machst in uns, dass wir uns davon verabschieden können, dass kein unreiner Geist in unserem Leben in irgendeiner Weise wirken kann, sondern dass wir davon frei werden. Ich danke dir, dass du für uns alle Freiheit hast, jeden Sieg errungen hast und dass wir das empfangen dürfen. Komm, Herr, erfüll du die Herzen jedes Einzelnen. Ich danke dir, dass du am Werk bist. Halleluja. Amen. Der Herr wird weiterwirken. Seid einfach offen für ihn.